Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 3. Dezember. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Daniel Kapitel 10, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 20. Daniel wird auf eine abschließende Offenbarung vorbereitet. Im 3. Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros erhielt Daniel, der auch Belshazzar heißt, eine Botschaft von Gott. Was ihm darin offenbart wurde, ist wahr und betrifft eine Zeit großer Not. Daniel suchte den Sinn der Botschaft zu verstehen und in einer Vision wurde ihm das Verständnis eröffnet. Er berichtet: Damals trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang über das Schicksal meines Volkes. Ich aß die ganze Zeit über kein Fleisch und keine wohlschmeckenden Speisen, trank keinen Wein und pflegte mein Gesicht und mein Haar nicht mit Öl. Am 24. Tag des 1. Monats stand ich am Ufer des Tigris und als ich aufblickte, sah ich einen Mann in einem leinenen Gewand mit goldenem Gürtel. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie der Blitz und seine Augen brannten wie Flammen. Seine Arme und Beine glänzten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Rufen einer vielstimmigen Menschenmenge. Nur ich allein sah diese Erscheinung, meine Begleiter sahen nichts. Doch packte sie ein großer Schrecken, sie liefen davon und versteckten sich. Ich blieb allein zurück. Beim Anblick der gewaltigen Erscheinung verließ mich alle Kraft und das Blut wich aus meinem Gesicht. Der Mann begann zu sprechen, und kaum waren die ersten Worte an mein Ohr gedrungen, da stürzte ich ohnmächtig zu Boden und blieb mit dem Gesicht zur Erde liegen. Sogleich griff eine Hand nach mir und zog mich hoch, so dass ich mich auf die Knie aufrichten und mit den Händen aufstützen konnte. Der Mann sagte zu mir: Gott liebt dich, Daniel, steh auf und gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe. Gott hat mich zu dir gesandt. Zitternd stand ich auf und er sagte zu mir: Hab keine Angst, Daniel, du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen, und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs, aber der Engelfürst des Perserreiches trat mir in den Weg und hat mich 21 Tage lang aufgehalten. Dann kam Michael, einer der höchsten Engelsfürsten, mir zu Hilfe, so dass ich mich dort losmachen konnte. Nun bin ich hier, um dir zu sagen, wie es deinem Volk am Ende der Zeit ergehen wird. Denn auch diese Vision handelt von einer fernen Zukunft. Als er das sagte, schlug ich die Augen zu Boden und konnte kein Wort herausbringen. Da berührte er, der aussah wie ein Mensch, meine Lippen, und ich konnte wieder reden. Ich sagte zu ihm: Mein Herr, als ich dich in meiner Vision erblickte, überfielen mich heftige Schmerzen und nahmen mir alle Kraft. Wie kann ich, kleiner Mensch, mit einem so mächtigen Engel sprechen? Der Atem stockt mir und alle Kraft hat mich verlassen. Da berührte er, der aussah wie ein Mensch, mich noch einmal und stärkte mich. Dann sagte er zu mir: Hab keine Angst, Gott liebt dich. Frieden sei mit dir, sei stark und mutig. Ich fühlte mich so gestärkt, dass ich sagte: Rede jetzt, du hast mir die Kraft gegeben, dich anzuhören. Er erwiderte: Weißt du nun, warum ich zu dir gekommen bin? Ich will dir offenbaren, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Wenn ich dich verlasse, muss ich wieder mit dem Engelfürsten des Perserreiches kämpfen, und wenn ich den besiegt habe, muss ich gegen den Engelfürsten der Griechen antreten. Niemand steht mir gegen sie bei, außer Michael, dem Engelfürsten eures Volkes, so wie auch ich ihm beistand im 1. Regierungsjahr des Mederkönigs Darius. Prophetischer Gang durch die Geschichte. Alexander der Große und sein Ende. Der Engel sagte: Jetzt will ich dir mitteilen, was mit Sicherheit künftig geschehen wird. Noch 3 Könige werden über Persien regieren. Danach kommt ein 4., der reicher sein wird als alle seine Vorgänger. Wenn er durch seinen Reichtum zu großer Macht gelangt ist, wird er sie gegen das Königreich der Griechen aufbieten. Dann wird ein großer Held König von Griechenland werden. Er wird mit großer Macht regieren und alle seine Pläne ausführen. Aber kaum hat er sein Ziel erreicht, so bricht sein Reich wieder auseinander und zerfällt in 4 Teile nach den 4 Himmelsrichtungen. Keines der Teilreiche erreicht die Macht, die er in seiner Hand vereinigt hatte. Und nicht seine Nachkommen herrschen dort, sondern das Erbe fällt anderen zu. Sein Königshaus wird vollständig ausgelöscht. Die Rivalität zwischen Ptolemäa und Seleukidenreich. Der König des südlichen Reiches wird mächtig sein, aber einer seiner Fürsten wird ihn an Macht übertreffen und im nördlichen Teil ein eigenes, großes Reich begründen. Nach einiger Zeit werden die beiden Reiche sich verbünden und zur Besiegelung des Bündnisses wird der König des Südens dem König des Nordens seine Tochter zur Frau geben. Aber sie wird ihren Einfluss verlieren und das Bündnis wird keinen Bestand haben. Sie selbst wird sterben müssen und ebenso die beiden, die diese Verbindung gestiftet haben, ihr Vater und ihr Mann. Anstelle ihres Vaters wird einer ihrer Brüder König werden. Er wird den König des Nordens angreifen, sein Heer besiegen und seine Hauptstadt erobern und ausplündern. Die Götterbilder samt ihren kostbaren Geräten aus Silber und Gold wird er nach Ägypten mitnehmen, doch sonst nichts gegen den König des Nordens unternehmen. Nach einigen Jahren wird der König des Nordens in das südliche Reich einfallen, aber dann wieder heimkehren. Doch seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und große Truppenmassen zusammenbringen. Einer von ihnen wird mit seinem Heer wie eine Sturmflut über den Gegner hereinbrechen und nachdem er seine Truppenmacht noch einmal verstärkt hat, wird er bis vor die befestigte Stadt kommen, die dem Südkönig gehört. Da wird der König des Südens voller Wut gegen den König des Nordens in den Kampf ziehen und ihn trotz seiner Übermacht besiegen. Von den feindlichen Kriegsleuten werden Zehntausende den Tod finden. Dieser Sieg wird den König des Südens stolz und selbstsicher machen, aber er wird seine Überlegenheit nicht halten können. Denn nach einigen Jahren wird der König des Nordens ein noch größeres Heer aufstellen und ihn angreifen. Zu dieser Zeit werden sich viele gegen den König des Südens auflehnen, sogar aus deinem eigenen Volk werden gewalttätige Leute sich gegen ihn erheben und damit eine Vision erfüllen. Aber sie werden scheitern. Der König des Nordens wird gegen eine stark befestigte Stadt anrücken, einen Wall aufschütten und sie belagern. Er wird sie einnehmen. Das Heer des Südens wird nicht standhalten können, selbst die Elitetruppen sind nicht stark genug, um ihm zu widerstehen. Der König des Nordens kann tun, was ihm gefällt, weil er nirgends mehr auf Widerstand trifft. Er wird auch in das Heilige Land eindringen und dort Verwüstungen anrichten. Er wird den Plan fassen, sich mit dem Reich des Südens zu verbünden, um es in seine Gewalt zu bekommen. Zu diesem Zweck wird er dem König des Südens eine seiner Töchter zur Frau geben, aber er wird sein Ziel nicht erreichen. Dann wird er sich den Inseln zuwenden und viele erobern. Aber ein fremder Heerführer wird ihm entgegentreten und ihm seinen Übermut austreiben. Darauf wird er die Städte seines eigenen Landes ausplündern müssen und dabei den Untergang finden. Sein Nachfolger wird einen Steuereintreiber in das Heilige Land schicken, aber nach kurzer Zeit wird er getötet werden, nicht im Krieg, sondern auf hinterhältige Weise. Aus dem ersten Johannesbrief lesen wir Kapitel 3. Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Deshalb kennt uns die Welt nicht, sie hat ja auch ihn nicht erkannt. Ihr Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Alle, die das voller Zuversicht von ihm erwarten, halten sich von allem Unrecht fern, so wie Christus es getan hat. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott auf, denn Sünde ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. Ihr wisst doch, dass Christus auf die Erde gekommen ist, um die Sünden der Menschen wegzuschaffen. In ihm gibt es keine Spur von Sünde. Wer mit ihm verbunden bleibt, sündigt nicht mehr. Wer aber sündigt, hat ihn nie gesehen und kennt ihn nicht. Lasst euch von niemand irreführen, meine Kinder. Wer das Rechte tut, kann wie Christus vor dem Urteil Gottes bestehen. Wer sündigt, stammt vom Teufel, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht, weil das Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. Ein solcher Mensch kann gar nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Aber wer Unrecht tut oder seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, stammt nicht von Gott. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Ihr sollt einander lieben. Die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, lautet: Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht sein wie Kain, der vom Teufel stammte und seinen Bruder ermordete. Warum hat er ihn ermordet? Weil seine eigenen Taten schlecht waren, aber die seines Bruders gut. Wundert euch also nicht, meine Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir den Tod hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht haben. Wir erkennen es daran, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben. Wer dagegen nicht liebt, bleibt im Tod. Wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass in keinem Mörder ewiges Leben sein und bleiben kann. Christus gab sein Leben für uns hin. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, verschließt aber sein Herz vor ihnen. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr? Wer liebt, darf auf Erbarmen hoffen. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können, wenn es uns anklagt, weil unsere Liebe doch immer Stückwerk bleibt. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Er kennt unser Bemühen wie unsere Grenzen. Ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht mehr anklagt, dann können wir mit Zuversicht zu Gott aufschauen. Wir erhalten von ihm, worum wir bitten, weil wir seine Gebote befolgen und tun, was ihm gefällt. Sein Gebot ist, wir sollen uns zu seinem Sohn Jesus Christus bekennen und einander so lieben, wie er es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebot befolgt, bleibt mit Gott verbunden und Gott mit ihm. Durch den Geist, den er uns gegeben hat, wissen wir, dass Gott in uns lebt. Psalm 122, Friedenswunsch für Jerusalem. Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wie habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte: Komm mit, wir gehen zum Haus des Herrn. Nun sind wir angelangt, wir haben deine Tore durchschritten und stehen in dir, Jerusalem. Jerusalem, du herrliche Stadt, von festen Mauern geschützt. Zu dir ziehen sie in Scharen, die Stämme, die dem Herrn gehören. Dort soll ganz Israel ihn preisen, so wie er es angeordnet hat. In Jerusalem ist das höchste Gericht, dort regiert das Königshaus Davids. Wünscht Jerusalem Glück und Frieden. Allen, die dich lieben, soll es gut gehen. In deinen Mauern herrsche Sicherheit und Wohlstand, deinen Häusern bleibe die Sorge fern. Weil ich meine Brüder und Freunde liebe, sage ich: Ich wünsche dir Glück und Frieden. Weil in dir das Haus des Herrn, unseres Gottes, steht, freue ich mich, wenn es dir gut geht. Aus Sprüche 29 lesen wir Vers 1. Stock und Tadel helfen, klug zu werden. Wer trotz aller Zurechtweisung widerspenstig bleibt, wird plötzlich so zerschmettert, dass ihm nichts wieder aufhelfen kann.